Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Morgen werden neue Landtage gewählt in Thüringen und in Sachsen und die Schriftstellervereinigung Pen Berlin lädt seit Wochen Menschen dort zu Gesprächen ein. Mit dabei der Schriftsteller und Poetry Slammer Aaron Boogs. Gleich erzählt er von der Stimmung im Osten und worüber die Menschen dort reden wollen. Außerdem schauen wir wieder auf den Lido, auf die 81. Filmfestspiele von Venedig, auf Lars Eidingers Fotografien, die zurzeit in Düsseldorf ausgestellt werden und nach Innsbruck, wo der Sommer ganz im Zeichen der alten Musik steht. Gestern endete dort der Cesti-Gesangswettbewerb für Barockoper. Morgen, am Sonntag, wird gewählt in Sachsen und Thüringen, in drei Wochen dann in Brandenburg. Der Pen Berlin will, dass die Menschen miteinander sprechen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, heißt eine Gesprächsreihe mit 37 Stationen, mit fast 120 beteiligten Schriftstellerinnen und Journalisten. Darüber haben wir berichtet bei Kultur heute. Aaron Boogs ist Schriftsteller und Poetry Slammer, war mit auf Pen-Tour und einige Abende hat er dort auch moderiert. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Boogs.
Guten Tag, hallo.
Gerade sind Sie noch in Ilmenau. Heute Abend endet die thüringische Reihe in Erfurt. Sie selbst sind 1997 in Wernigerode geboren worden, also in Sachsen-Anhalt. Auch da kommt die AfD laut Umfragen auf fast 30%. Die Umfragen sagen auch, dass Leute wie Sie, also 30 oder jünger, am ehesten der AfD zutrauen, ihre Probleme zu lösen. Verstehen Sie das?
Also ich verstehe es nicht. Ich bin darüber auch sehr erschrocken über die Umfragewerte. Wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte das verstehen, da würde ich was Falsches sagen.
Die Reihe, mit der Sie unterwegs waren, die war ja gedacht als eine Diskussionsreihe, also um die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Offenbar etwas, was der Pen Berlin als Defizit identifiziert hat. Wie war es denn bei den Veranstaltungen? Gab es da Diskussionen? Waren auch bekennende AfD-Wähler dort oder waren nur die da, die sich Sorgen machen?
Ich habe jetzt jede Veranstaltung bisher mitgemacht in Sachsen und Thüringen. Und es wurde extrem viel gesprochen, es wurde extrem viel diskutiert. Und was relativ neu ist, was ich bisher an vielen Podiumsdiskussionen oder Diskussionsrunden so noch nicht beobachtet habe, war, dass es wirklich einen Moment gebraucht hat, bis die Besonderheit des Formates durchgedrungen ist, nämlich, dass es nicht darum geht, dass dort zwei, drei Leute auf dem Podium sprechen, die Experten, Expertinnen sind, sondern dass das Publikum wirklich auch mitsprechen kann, dass irgendwann ein Raum geöffnet wurde im Laufe des Abends, wo aufeinander eingegangen wurde, wo wirklich das Publikum auch auf das Gesagte reagieren kann und die Menschen auf dem Podium dann auch darauf reagieren konnten. Das heißt, das hat manchmal gedauert an manchen Abenden, aber bis dann dieses Gefühl, okay, ich kann hier wirklich sagen, was mich bewegt, ich kann auch manchmal auch etwas nur mitteilen, ich muss nicht eine konkret vorbereitete Frage zum Weltgeschehen haben, sondern kann auch ein bisschen aus dem Bauch heraus mal sagen, was mich beschäftigt, aber was dann wieder auch in die Tiefe gehen kann, das war tatsächlich bei allen Veranstaltungen der Fall und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Was ich beobachtet habe im Verlauf der Abende von Sachsen nach Thüringen, ist, dass es schon, je näher man auch an die Wahl rankam, bei vielen im Publikum auch so ein Unbehagen gab, so wie erreicht man denn jetzt wirklich die ganz weit außerhalb von meinem Diskurs stehen. Also wir hatten schon auch öfter mal Leute auf die AfD wählen, die überlegen, die AfD zu wählen. Viele BSW-WählerInnen, natürlich dann auch aus unterschiedlichen Parteien. Wir fragen da ja nicht ab, wer was wählt, aber wo man schon gemerkt hat von den Antworten, okay, die stehen eher auf diesem politischen Spektrum, die anderen auf dem. Wir hatten einmal zum Beispiel, dass dort Menschen kamen und gesagt haben, das ist nicht meine Veranstaltung und dann ist ja einer rausgegangen. Dann haben wir aber gebeten, bitte bleiben Sie doch, Sie können gerne hier alles sagen. Das kam teilweise gut an. Manche sind auch direkt rausgegangen, manche blieben auch. Also es war sehr wechselhaft. Aber was immer da war, dass es einen Raum gab zum Diskutieren.
Der Soziologe Steffen Mau hat gesagt, dass Ostdeutsche dazu neigen, mit 30% die AfD zu wählen, was ja so eine Art Protest auch darstellt. Das liegt daran, dass die veränderungsmüde sind, weil die eben nicht wie im Westen nur Corona und Ukraine-Krieg und Klimakrise hatten, sondern vorher schon ganz, ganz viele Veränderungen, die eine Riesenbelastung dargestellt haben. Haben Sie von dieser Veränderungsmüdigkeit was gespürt?
Vielleicht ist es auch ein Teil einer Erklärung, beziehungsweise wenn es überhaupt eine Erklärung dafür gibt, aber es ist auf jeden Fall etwas, was zu beobachten ist. Ich weiß nicht, ob das eine östliche Sache ist, aber natürlich erzählen ganz viele, und das finde ich auch sehr spannend, von ihren Erfahrungen nach der Wende, aber auch dem Übergang von der DDR zur Wiedervereinigung. Und daraus kann man vielleicht sich ein Bild machen, wenn man da im Publikum sitzt und zuhört. Da gibt es schon sehr viele Erzählungen, die sich ähneln und auch von Überforderungen, die viele Menschen spüren. Auch diese Veränderungsmüdigkeit, von der oft gesprochen wird, das schien für mich oder scheint für mich in vielen Punkten auch plausibel. Aber ich glaube, dann nur darauf zu berufen, das fände ich, glaube ich, ein bisschen verkürzt.
Sie selbst haben gerade ein Buch über den Maler Willi Sitte geschrieben, Nackt in die DDR heißt das. Der war Ihr Urgroßonkel und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war das für Sie auch eine Annäherung an die DDR, die Sie ja selbst nicht mehr erlebt haben. Was haben Sie denn gelernt über die DDR?
Gelernt habe ich vor allem darüber, über die Vielschichtigkeit dieser Zeit, darüber, was es ausmacht, in einer bestimmten Zeit geboren zu sein. Also, dass es nicht diese eine DDR gab, sondern dass es ganz unterschiedlich ist von Generationen. Meine Eltern waren 18, 19, als die Mauer gefallen ist. Ich hatte ein ganz anderes Bild von der Wiedervereinigung vermittelt bekommen, fast durchgehend Positives erstmal, als andere vielleicht. Und dann gibt es wieder Differenzen, was man für einen Beruf hat, ob man in der Opposition war oder nicht. Das wäre auch schon wieder fast eine zu verkürzte Sache. Also es gibt diesen Alltag auch zu erkennen, den es damals gab und aber auch die Komplexität und diese Gleichzeitigkeit von einer Diktatur und dem Alltag. Das ist für mich immer noch ein fortwährender Lernprozess und auch eine Entdeckungsreise, kann ich sagen.
Haben Sie denn bei der Beschäftigung mit der DDR über die eigene Familiengeschichte auch mehr Verständnis gewonnen für die Stimmungen, die es im Augenblick gibt, zum Beispiel in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg?
Ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit dem Wort Verständnis. Deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen ausweichend, als es darum geht, ob ich die Menschen, die in meinem Alter diese hohen AfD-Zustimmungsquoten, gerade von jüngeren Menschen gerade, verstehen, davon würde ich nicht zustimmen, aber ich finde einen Anknüpfungspunkt, also wo man sich fragt, okay, was macht das aus, wenn hier zwei Diktaturen direkt aufeinander gefolgt sind, wenn es Massenarbeitslosigkeit gab und das in einer wahnsinnigen Schnelligkeit und das alles aufeinander traf, wenn dann eine Partei extreme Narrative bedient, die einem so ein Hochgefühl geben kann, so auch Wert geben und alles mit der Geschichte der DDR instrumentalisiert wird, das gibt natürlich Anknüpfungspunkte. Verständnis habe ich dafür jetzt trotzdem nicht. Aber dass es ein ziemlicher Nährboden dafür ist, da gebe ich vielen Theorien, die dafür sprechen, recht, glaube ich. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich recht geben kann, aber es scheint für mich nicht unplausibel.
Der Schriftsteller Aaron Boogs über seine Erfahrungen auf Reisen in Sachsen und Thüringen vor den Landtagswahlen morgen. In Venedig laufen seit ein paar Tagen die 81. Filmfestspiele. Gestern haben wir über die deutschen Filme dort gesprochen. Jetzt geht's um den Wettbewerb. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist dort. Herr Suchsland, der Wettbewerb läuft auf Hochtouren und wie gewohnt in Venedig ist da viel Prominenz dabei. Für den Film Maria gilt das vielleicht gleich in mehrfacher Weise. Die Hauptrolle spielt Angelina Jolie und zwar Maria Callas, die wohl berühmteste Opernsängerin aller Zeiten, die Primadonna Assoluta, die im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Passt die Kombination oder vielleicht sagt man besser Addition der Diven?
Ich glaube nicht, dass sie passt. Das Stichwort Diven ist genau das richtige Stichwort, wenn man wirklich mal über das, was eigentlich eine Diva ist, nachdenken könnte anhand dieses Films und überhaupt anhand dieses Triptychons, den der Regisseur, chilenischer, aber in Hollywood arbeitender Regisseur Pablo Larraín jetzt vorgelegt hat, abgeschlossen hat. Davor gab es ja den Film Spencer, von Kristen Stewart gespielt, also auch einer berühmten Weltstar-Schauspielerin, Lady Diana Spencer. Und dann gab es diesen Film Jackie, wo Natalie Portman, ebenfalls eine ähnliche Kombination, Jacqueline Kennedy und dann spätere Onassis, das ist wichtig, denn Maria Callas war die Vorgängerin bei Aristoteles Onassis, spielt. Das heißt, die Filme hängen auch miteinander zusammen, drei berühmte Frauen von drei berühmten Schauspielerinnen gespielt und ein bisschen kann man sagen, dass es hier natürlich darum geht, was ist denn die Frau in der öffentlichen Gesellschaft, wie unterscheidet sich ihre Persona und es geht auch darum, ja, der Mann, dieser Pablo Larraín, der damit einen Film macht, wo auch selber, wenn man so will, vom Star-Ruhm, diesem Doppelten der Schauspielerinnen und der Figuren und ihres Mythos profitiert. Das alles spielt hinein. Ich finde allerdings Maria den am wenigsten überzeugenden Film und ganz kurz gesagt liegt es auch daran, dass Angelina Jolie nicht so eine gute Schauspielerin ist wie Natalie Portman oder Kristen Stewart.
Sie haben es gesagt, der chilenische Regisseur Pablo Larraín tritt mit Maria an, sein argentinischer Kollege Luis Ortega mit Kill the Jockey. Das ist der erste Film überhaupt, mit dem er zum großen Festival eingeladen wurde. Und es muss wohl tatsächlich ein beachtlicher Film sein, der eine starke individuelle Handschrift trägt.
Ja, ich finde es einen ganz tollen Film. Es ist der Film, der mir bisher am besten gefällt im Wettbewerb. Und zwar deswegen, weil er wirklich reines Kino ist. Also ein Kino des Überschusses, des Exzesses, ein Kino, das mit Bildern erzählt wird, das eben nicht mit gewissermaßen Inhalte, wichtige, relevante oder weniger relevante Inhalte illustriert irgendwie. Und das auch nicht so einer klassischen Hollywood-Plotpoint-Dramaturgie folgt, nachdem man sauber von A über B nach C erzählen muss, in der 70. Minute einer Katharsis und so weiter, was man alles so lernt. Das ist ein Film, der kümmert sich nicht um diese sogenannten Einsichten des Handwerks, sondern der ist extrem inspiriert und innovativ, der macht einfach und es ist ein Feuerwerk an tollen Bildern, tollen Szenen. Natürlich wird eine Geschichte erzählt, interessanterweise auch ein durchaus mit so einer Mischung aus ruhigen, melancholischen Momenten und einer großen Schnelligkeit erzähltes Kino, wo die Kamera vom Kameramann von Aki Kaurismäki, also einem finnischen Regisseur, geführt wird. Das ist eine schrille Kombination, die hier aber toll aufgeht, weil auch die Gesichter der Darsteller, auch der Komparsen, die offensichtlich Laien sind, wahnsinnig gut ausgewählt sind. Also eigentlich jedes Gesicht ist interessant, ist originell, ist schön, manchmal auf eine sehr eigene Art, manchmal sehr konventionell auch schön. Manchmal tanzen die Leute, es geht um einen Jockey, also es spielt alles in diesem Reiterrennmilieu, die Mafia spielt eine Rolle, teure Pferde, die Mishima heißen und die Millionen wert sind und alles das. Drogenmissbrauch oder Gebrauch, das schöne Leben. Und das ist schon das, was Kino immer war. Wenn wir hier in die Klassikerreihe schauen, wo Filme von Truffaut oder Antonioni laufen, dann muss man sagen, das ist ein Film, der ein bisschen daran anknüpft. Und das war sehr gut. Und Luis Ortega ist ganz zu Recht eingeladen. Wir werden noch von ihm sehr viel hören.
Ja, ein ganzes Füllhorn offenbar, was da in kurzer Zeit auf die Zuschauerinnen und Zuschauer ausgeschüttet wird. Auch im Wettbewerb und inzwischen zu sehen gewesen ist The Order vom australischen Regisseur Justin Kurzel. Das ist ein ernsteres Thema, muss man sagen, und wahrscheinlich auch nicht so ein Füllhorn. Es geht um eine Terroristengruppe in den 80er Jahren, die hat es wirklich gegeben.
Ja, genau. Das ist ein Thriller, der erzählt wird, aber ein Thriller, der ein bisschen mehr ist als nur ein Thriller. Nicht nur wegen des realen Hintergrunds. Es ist sehr gut auch wieder inszeniert. Man denkt an Michael Mann, der ja tolle Gangstergeschichten inszeniert hat. Aber hier geht es eben auch noch um das Politische. Also es gibt schon Banküberfälle. Es gibt Polizei, die Häuser stürmen, weil sie da Verdächtige verhaften oder halt nicht finden. Und es wird schon dieser Fall nacherzählt. Aber eigentlich geht es auch um die psychologische Konfrontation zwischen einem Polizisten und dem, den er hauptsächlich jagt. Jagt ist so ein bisschen im Metapher. Man kann an den berühmten Film The Deer Hunter denken, weil man öfters Männer im Wald Hirsche jagen sieht. Und es ist insgesamt dies ein Film, der auf eine sehr kluge Art und Weise zwar in die Vergangenheit zielt, aber eben eigentlich auf die Gegenwart zielt. Und wir denken die ganze Zeit an Trump und an seine Wähler, an dieses ganze Milieu dieser amerikanischen Rassisten und Weißen, die glauben, dass sie die Welt retten müssten.
Der Wettbewerb der 81. Filmfestspiele in Venedig, die ersten Tage für uns beobachtet von Rüdiger Suchsland. Am Montag sprechen wir hier in Kultur heute über die Premieren vom Wochenende. Lars Eidinger, der war vor 2 Jahren in Venedig zu sehen, auf dem roten Teppich und auch im Eröffnungsfilm White Noise. In Düsseldorf zeigt er nun, was er macht, wenn er hinter der Kamera steht. Oder vielleicht sagt man besser hinter dem Smartphone. Denn der Schauspieler ist auch Fotograf, sozusagen in der Freizeit und das schon seit Kindertagen. Alltagsszenen und Details sind es, angegammelte Bananenschalen in Fahrradkörben oder einfach ein Stück gemusterter Fußboden oder eine Gardine im Sonnenlicht, die ihn interessieren. Fragt sich natürlich gleich, ob die Bilder auch den Weg in die Kunstsammlung NRW gefunden hätten, wenn sie nicht der berühmte Schauspieler gemacht hätte. Sabine Oelze war dort.
Oh Mensch, das möchte man vor den Fotos von Lars Eidinger mehr als einmal seufzen. Zum Beispiel, wenn ein Obdachloser in einem blau-rot gestreiften Schlafsack auf dem Boden kampiert und direkt hinter ihm eine Werbung für Wohnraum zu sehen ist, mit einem Sofa in genau denselben Farben. Oder beim Anblick einer Frau, die auf einem Hocker eingeschlafen ist. Ihr Kleid hat dasselbe Orange wie das Kinderspielhaus aus Plastik neben ihr. Lars Eidinger, so viel steht fest, ist ein sehr genauer Beobachter der Gegenwart.
Es gibt dieses Zitat, was ich auch immer sehr wichtig finde für mich, von Bertolt Brecht: Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Was ich daran interessant finde, ist, dass es erstmal keine Wertung ist, sondern nur eine Beschreibung. Und so versuche ich tatsächlich auch zu fotografieren.
Lars Eidinger, Berliner Schauspieler und DJ, ist nun im K21 in Düsseldorf auch als Fotograf zu entdecken. 100 Bilder, 12 Videos und ein früher Super-8-Film zeigen eine Welt, in denen die Menschen aus ihrer Rolle fallen und scheinbar sinnlose Dinge tun. Wer hat sich diese Treppe ausgedacht, die ins Nichts führt? Oder warum quetscht sich der vermummte Mann in einen viel zu kleinen Einkaufswagen? Aidinger teilt seine Beobachtungen, aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Schaut wieder hin. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Also wenn überhaupt, will ich mich selber dazu bringen, hinzuschauen. Also ich sehe mich auch immer als Teil des Konflikts und auch immer als Teil des Problems, als Teil dieser Welt. Ich finde es auch ganz wichtig, um darauf zurückzukommen, als Hamlet-Darsteller, sich selber als das eigentliche Problem zu thematisieren und nicht die Welt anzuklagen. Der Anlass ist es überhaupt nicht, die Leute zu animieren, wieder hinzuschauen.
Aidingers Aufnahmen sind die Fundstücke eines Flaneurs. Bis 2022 veröffentlichte er sie auch auf Instagram, dann ist er ausgestiegen. Seine eingängigen Schnappschüsse, die meisten mit dem Handy aufgenommen, werden nicht von ihm bearbeitet. Im Zentrum das Bildthema. Mal Menschen, mal ein banaler Blumenkübel, mal eine auslaufende Limonade. Wo man sich genau befindet, bleibt offen. Zum ersten Mal sind im K21 auch Aidingers Videos zu sehen. Sequenzen in Endlosschleife zeigen einen Mann in Rückenansicht, der an einem Geländer lehnt und nichts weiter macht, als die Berliner Stadtautobahn zu beobachten. Oder ein Mensch im Mickey-Maus-Kostüm, der dem Sonnenuntergang ein Ständchen bringt.
Diese Videos sind ja nicht geschnitten oder so. Die starten ja tatsächlich mit dem Moment, wo ich auf die Aufnahmetaste drücke und enden damit, dass ich ausmache. Und trotzdem haben sie in sich eine Geschlossenheit und fast wie eine eigene Dramaturgie, wobei ich ja gar nicht vorhersehen kann, was in den nächsten 5 Minuten passiert.
Sinnbild für den Menschen als überfordertes Wesen ist der rote Skydancer, eine überdimensionale, mit Luft gefüllte Werbefigur, die plötzlich kraftlos zusammensackt und sich dann wieder stolz in die Lüfte schwingt. Ein vielleicht etwas zu sprechendes Symbol für unser aller Streben nach Grandiosität, das letztlich aber ohne Bedeutung ist. Aus Aidinger spricht da wohl auch der langjährige Shakespeare-Darsteller, der, frei nach Hamlet, mit dem Totenkopf in der Hand fragt, wer ist da?
Dieser Totenkopf in der Hand des Hamlet, für mich ist es das erste Bild, was mir in den Sinn kommt, wenn ich überhaupt an Kunst denke. Und ich glaube, dass ich mich da treffe, sozusagen in dem Anspruch, sich zu spiegeln und zu reflektieren. Und mein Shakespeare macht halt nichts anderes.
Die Ausstellung könnte für die Kunstsammlung NRW ein Publikumsmagnet werden. Der bekannte Name zieht und dürfte auch die Selfie-Generation anlocken, auch wenn Aidingers Sicht auf die Welt im Internet nicht alleine ist. Doris Christoph, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Der Name lockt natürlich, der Name macht neugierig, der Name spaltet auch bei vielen, das muss man auch sagen. Aber das ist oft natürlich so, dass die Leute alles so einrubrizieren wollen und sagen, ja, einer ist Schauspieler oder er ist DJ oder er ist Fotograf und jetzt macht er auch noch das. Ich finde, das muss man viel offener sein.
Oh Mensch, in dieser Ausstellung können die BesucherInnen mit Lars Aidinger durch unsere hochkapitalisierte Welt spazieren. Die Bilder funktionieren auch im Museum und in größeren Formaten erstaunlich gut. Sie sind mal komisch, mal tragisch und so, wie es eben ist. Ein zum Nachdenken anregendes Panoptikum des Alltags.
Lars Aidingers Fotos in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. In Innsbruck ist im Sommer alte Musik zu hören bei den Festwochen. Den Abschluss davon bildet stets der Chesty-Wettbewerb, bei dem sich junge Sängerinnen und Sänger im Fach Barockoper messen. Da geht es um Virtuosität natürlich und Beweglichkeit, aber auch um ein Preisgeld und um ein Engagement fürs nächste Jahr. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war für uns in Innsbruck. Herr Friedrich, was sagt denn das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr aus über den aktuellen Zustand des Gesangs?
Fast alle sind in diesem Repertoire sehr gut aufgehoben, die es ins Finale geschafft haben. 213 Sängerinnen und Sänger haben sich weltweit angemeldet. 83 wurden für die ersten beiden Runden eingeladen. 11 haben es dann ins Finale geschafft. Es war ein Tenor dabei, wo ich mir dachte, ja, beeindruckend, was er mit der Stimme machen kann. Er hat aber eigentlich gar keine. Da frage ich mich, wo da die Karriere mal hingehen soll. Es gab eine Sängerin, die ein bisschen falsch aufgehoben war in diesem Repertoire. Für mich allerdings die schönste Stimme hatte. Das war Mara Gaudenzi. Und der Sieger Maximiliano Danta hat vor allen Dingen gezeigt, dass es in der alten Musik immer noch ein Publikum gibt, für die, ich nenne das mal, volle Kraft voraus, leicht hysterische Cecilia Bartoli-Schule des Gesangs. Sehr effektvoll. Ich halte es persönlich persönlich nicht für stilistisch befriedigend, aber der wurde gefeiert, fast einheitlich von allen. Also es zeigt auch eine Bandbreite des stilistischen Herangehens, weil Brenda Poupart, eine französische Mezzosopranistin, die bekam den 3. Preis, die hat eigentlich als einzige für mein Empfinden gezeigt, warum es in den Barockopern ein Da Capo gibt. Also wir kriegen ja das musikalische Material im ersten Teil der Arie, dann kommt ein Mittelteil und im zweiten wird es wiederholt und der Sänger, die Sängerin gestaltet nach eigenen Vorstellungen aus. Und da war das eine wirkliche Entwicklung. Das war stilistisch aus der Musik, aus den Harmonien gedacht bei vielen anderen. Ist allerdings auch nicht verwunderlich, die sind alle sehr jung. Bei vielen anderen wirkte das mitunter auch etwas auswendig gelernt.
Maximiliano Danta können wir hören auch, wie er gesungen hat im Wettbewerb. Das Musikbeispiel ist nicht zufällig gewählt.
Das ist die Ariella Rondinella Cher Noi Sen Riede aus einer Oper von Leonardo Vinci. Es geht um eine Schwalbe und wir hören mal, wie er sie fliegen lässt, was dann für Begeisterungsstürme sorgte.
Ja, da fliegt wenn sie ihn da, Schwalbe.
Wenn sie ihn dazu noch gesehen hätten auf dem Podium, kein Wunder. Man kann sich auch vorstellen, dass er so begeistert hat. Man kann ihn sich auch wunderbar in einer szenischen Produktion vorstellen. Der geht ab wie ein Zäpfchen. Das ist eine richtige Rampensau und das meine ich jetzt sehr lobend.
Also die Juryentscheidung halten Sie für nicht völlig falsch, auch wenn es noch vielleicht bessere Stimmen gegeben hat. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass vielleicht auch Stimmen beim Wettbewerb vertreten sind, die herausragend sind, aber eben gerade nicht in dem Fach, um das es im Wettbewerb geht?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die in den ersten beiden Runden gesungen haben. Vielleicht hat das da besser gepasst. Im Finale singen die alle hochbarocke Arien. Das ist zugegebenermaßen dann auch ein bisschen eingeschränkt. Und wenn ein Sänger eigentlich eher ins frühbarocke Fach möchte, es war unter anderem auch der Intendant des Theaters in Cremona dort, die machen ein Monteverdi-Festival, da geht es natürlich viel mehr um deklamatorisches Singen. Es ist also gut möglich, dass jemand so in diesen alten Musikwettbewerb reingekommen ist. Und die im Geschäft wichtigen Leute gehen natürlich auch in die ersten beiden Runden. Deshalb ist es auch dort eine riesige Talentbörse.
Uwe Friedrich von den Festwochen der alten Musik in Innsbruck und dem abschließenden Chesti-Wettbewerb für Barockgesang. Vielen Dank. Vor 20 Jahren, genau am 2. September 2004, da brannte in Weimar die historische Anna-Amalia-Bibliothek. Ein defektes Elektrokabel im Dachstuhl führte am Abend zu einem Großfeuer. Viele Bände, zum Teil Jahrhunderte alt, konnten gerettet werden, trotz des Brandes, auch wenn die Restaurierungen noch immer andauern. Michael Hesse erzählt uns von dem Unglück, bei dem auch viele Menschen aus Weimar geholfen haben.
Furchtbar, entsetzen, traurig, fehlen die Worte.
Ein Stück Weimar geht verloren.
Es ist einfach furchtbar, was da verbrennt.
Viele packten mit an und retteten aus den Flammen die gesammelten Schätze ihrer Stadt. Die ganze Nacht über. Dass sie mithelfen konnten, ist einem glücklichen Umstand geschuldet. Baufachleute waren gerade in Weimar, um ein Gutachten für die Bibliothekssanierung zu erarbeiten. Sie und die Feuerwehren kamen noch in der Nacht zu dem Schluss, das Gebäude kann nicht einstürzen, erinnert sich der damalige Präsident Helmut Seemann.
Das habe ich für das größte Wunder eigentlich gehalten, dass eine deutsche Sicherheitsbehörde bei einem Vollbrand eines Hauses Menschen erlaubt, reinzugehen und Sachen rauszuholen.
Und doch zerstörten die Flammen einmalige Werke von unschätzbarem Wert. Darunter das erste deutsche Fachbuch für Schach aus dem Jahr 1616 oder ein bahnbrechendes Buch von Galileo Galilei über Sonnenflecken. 3 Wochen nach dem Brand fasste der damalige Präsident Helmut Seemann die Schäden zusammen.
Insgesamt beklagen wir den Verlust von 50.000 Büchern, wobei ich hier vom Totalverlust spreche. Zusätzlich haben wir 28.000 schwer brandgeschädigte Bücher, Grundfläche und erste Galerie In diesem Bereich haben wir nur in Anführungszeichen Wasserschäden. Und zwar an 34.000 Bänden.
Noch heute arbeiten die Mitarbeiter der Klassikstiftung daran, verkohlte Saiten zu rekonstruieren. Bis 2028 sollen von rund 7,5 Millionen geborgenen Blättern 1,5 Millionen aufgearbeitet werden. In einem schlichten Industriebau am Rande der Stadt arbeiten Papierrestaurateurin Laura Völkel und ihre Kolleginnen.
Wir haben im Grunde Einzelseiten und diese Einzelseiten werden gereinigt und im Anschluss wieder so zusammengesetzt, dass sich während des Restaurierungsprozesses wieder Doppelblätter ergeben. Und aus diesen Doppelblättern können wir im Grunde dann die Lagen wieder bilden und aus den Lagen den Buchblock.
Die Prozesse sind mittlerweile so gut, dass die Expertise der Weimarer in der ganzen Welt gefragt ist.
Wir werden im Grunde immer, wenn eine Brandkatastrophe auf der Welt ist, wie zum Beispiel Brasilien oder auch Kopenhagen, angefragt.
Die aufgebaute und 2007 wieder eröffnete Anna-Amalia-Bibliothek gilt heute für viele Menschen als Geschichtszeichen. Die aufgearbeiteten Bücher sind teils wieder frei verfügbar im Lesesaal oder in einer digitalisierten Variante abrufbar. Seit Mitte August fasst eine Seite alle Kataloge zu einer Enzyklopädie zusammen. Verantwortlich dafür ist Arno Barnett.
So wie ein Gang über den Weimarer Bibliothekscampus eine Zeitreise durch die Jahrhunderte ist, so hat unser Portal und Katalog als Atlas den Anspruch, alle Informationsangebote zusammenzufügen.
Zu entdecken sind auch Interviews, Sprachnachrichten oder hochgeladene Erfahrungsberichte von Zeitzeugen. Im Studienzentrum können Videos aufgezeichnet werden. Für Bibliotheksdirektor Reinhard Laube entsteht so ein Erinnerungsort.
Über Erinnerungen wird viel nachgedacht, aber es wird oft nicht gesehen, dass eigentlich unsere Erinnerungen immer in der Gegenwart ablaufen und immer eigentlich dazu dienen, Zukunft zu gestalten.
Für ihn ist die Anna-Amalia-Bibliothek ein gutes Symbol dafür, wie Bibliothek erfolgreich aus einer Katastrophe herausgeführt wird.
Der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar vor 20 Jahren und die Bewältigung der Folgen. In den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski geht's zum erst auch nochmal nach Venedig. Auch da ging's um Donald Trump.
US-Regisseur und Oscar-Preisträger Aaron Morris hat in Venedig seinen neuen Film vorgestellt und bei den Filmfestspielen zeigte er den Dokumentarfilm Separated. Darin geht es um die umstrittene Einwanderungspolitik von Ex-US-Präsident Donald Trump. An der Grenze zu Mexiko wurden unter seiner Regierung Kinder von ihren Eltern getrennt. Aaron Morris warf Trump im Interview mit Deutschlandfunk Kultur eine faschistische Politik vor.
To me, one of the characteristics of fascism.
Für mich ist ein Merkmal des Faschismus die Dämonisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel von Einwanderern oder Juden. Teil von Trumps Politik war die Dämonisierung von Menschen aus anderen Ländern, insbesondere aus Latein- und Mittelamerika. Und unabhängig davon, wie wir zu Maßnahmen zur Einwanderung oder zu Grenzen stehen, Einwanderer sollten als Menschen und nicht als irgendeine andere Einheit behandelt werden.
Meint US-Regisseur Morris. Kritik gibt es auch an den Organisatoren des Filmfestivals. Zahlreiche Journalisten haben der Festspielleitung vorgeworfen, zu wenig Interviewmöglichkeiten mit den dort auftretenden Filmstars zu bieten. Das Festival werbe mit großen Namen, um Prestige und Medienpräsenz zu erlangen, scheint dann aber einen Gedächtnisverlust zu entwickeln, wenn es um die eigentlichen Journalisten geht, heißt es in einem von rund 100 Presseleuten unterschriebenen offenen Brief. Gegen rechts, mit Regenbogenfahne oder doch offen sein für alle? Welche Position die Theater in den ostdeutschen Bundesländern, in denen in diesem Monat gewählt wird, derzeit beziehen, das wollen wir in einer Gesprächsreihe in der Sendung Kulturfragen wissen. Der Generalintendant des Theaters Altenburg-Gera, Kai Kunze, setzt in seinem Spielplan auf Humor.
Wir können auch einfach lustvoll unterhalten oder hemmungslose Freude bereiten, egal eigentlich, was wir machen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass es kraftvoll und unverzagt ist, dass es dieser Dauerbedrücktheit etwas entgegensetzt. Und wenn herzhaft gelacht wird im Theater und Freude verbreitet wird, ist das sehr, sehr viel, was den Menschen helfen kann, nicht nur durch den Alltag besser zu kommen, sondern auch in sich gegenseitig auszuhalten. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir gemeinsam lachen, dann krampfen wir auch gemeinsam.
Das Gespräch hören Sie morgen in den Kulturfragen um 17.05 Uhr.
Adalbert Sinjavski mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Umfragen vor den Landtagswahlen, die Migrationsdebatte und der Messeangriff von Siegen. Gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Mein Name ist Jörg Biesler. Einen guten Abend.